Ich darf Sie bei Kontrafunk willkommen heißen, bei unserer neuen Ausgabe von Dreiländereck. Unser Thema heute, das islamische Kopftuch in all seinen Ausprägungen. Diese Kopfbedeckung für Frauen steht im Mittelpunkt vieler Kontroversen. Durch die Sendung heute führt Florian Machi. In Deutschland urteilte das Bundesverfassungsgericht, ein generelles Kopftuchverbot für Lehrerinnen würde die Religionsfreiheit verletzen. Seither entscheiden in Deutschland die Länder im Einzelfall. Österreich verbot 2019 Kopftücher an Volksschulen, der Verfassungsgerichtshof hob dieses Gesetz jedoch als diskriminierend wieder auf. Jetzt hat das Parlament ein neues Gesetz beschlossen, das muslimischen Mädchen unter 14 Jahren das Tragen von Kopftüchern in Schulen verbietet. Beginnen soll das Ganze im Schuljahr 2026/27 mit Strafen für die Eltern bis zu 800 Euro. Und in der Schweiz regeln die Kantone den Umgang, etwa St. Gallen, mit restriktiveren Vorschriften. Es gibt da auch das Egerkinger Komitee und dieses betreibt Volksinitiativen für weitergehende Verbote. Damit wird die öffentliche Debatte auch in der Schweiz verschärft. Und dazu begrüße ich jetzt unsere Gäste. Bei uns zu Gast ist Frau Saida Keller-Messali, Lehrerin, Menschenrechtsaktivistin und Islamismus-Expertin aus der Schweiz. Die gebürtige Tunesierin lebt dort seit Jahrzehnten und betrieb längere Zeit in Zürich das Forum für einen fortschrittlichen Islam. Bekannt wurde sie als Publizistin vor allem durch ihr Buch »Islamistische Drehscheibe Schweiz«, in dem sie Einflussstrukturen und Netzwerke rund um Moscheen thematisiert. In weiteren Werken hat sie ihre persönlichen Erfahrungen mit islamistischem Druck und Zwang beschrieben. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Dankeschön für die Einladung.
Aus Deutschland begrüßen wir Frau Susanne Schröter. Sie ist Ethnologin und Publizistin und als emeritierte Professorin ist sie weiterhin wissenschaftlich aktiv und betreut beispielsweise Doktoranden. In ihrer Forschung befasst sie sich mit dem Zusammenspiel von Religion, Politik und Gesellschaft, mit Islamismus sowie Fragen von Integration und Frauenrechten. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Frau Schröter.
Ja, ich freue mich, da zu sein.
Es freut mich persönlich auch sehr, dass wir heute zwei Damen in unserer Runde begrüßen dürfen, da das Thema natürlich primär Frauenrechte berührt und ich bin ein großer Freund davon, wenn dieses Thema auch von Frauen verteidigt wird. Die männliche Perspektive wird Herr Ednan Aslan aus Österreich einbringen. Er ist Professor an der Universität Wien und lehrt am Institut für islamisch-theologische Studien. Dort war er von 2017 bis 2019 Institutsleiter und ist seit 2022 stellvertretender Institutsvorstand. Seine wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf islamische Religionspädagogik, den islamischen Religionsunterricht sowie die Ausbildung von Religionslehrkräften und Imamen in Europa. Sehr große Aufmerksamkeit erlangte er durch Studien zu islamischen Kindergärten und Bildungsstrukturen in Österreich. Herzlich willkommen.
Dankeschön für deine Einladung.
Ich beginne meine Gesprächsrunden sehr gerne wie eine wissenschaftliche Arbeit mit der Begriffsdefinition. Und deshalb würde ich als erste Frage die Frau Schröter bitten, wofür steht das islamische Kopftuch im Jahr 2026 in Deutschland und wer fordert es ein?
Ja, die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Grundsätzlich steht das islamische Kopftuch für ein vermeintlich religiöses Gebot, dass Frauen ihre Reize bedecken sollen, damit sie Männer nicht reizen, damit sie die Begierden der Männer nicht reizen und keine Unruhe in die Welt bringen. Das ist eine sehr konservative islamische Definition und vorgetragen wird sie in Europa und deshalb auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, vor allem von Vertretern sehr konservativer islamischer Organisationen, die der Meinung sind, eine Frau müsse sich verhüllen, damit sie göttlichen Geboten genügt. Liberale Muslime, säkulare Muslime, auch moderate Muslime sehen das völlig anders. Und theologisch ist es außerordentlich umstritten, ob es überhaupt ein göttliches Gebot gibt, das Frauen anhält, sich zu bedecken.
Wie ist die Ist-Situation in Österreich zu bewerten? Welchen Stellenwert hat das Kopftuch hier? Wie oft sieht man es in der Öffentlichkeit? Gibt es Stellen, die es einfordern?
Das Kopftuch ist ein Symbol des politischen Islam geworden. Das ist im Moment nicht so sehr aktuell, welche Stellung das Kopftuch in der islamischen Theologie hat. Im Moment auch in Österreich viel wichtiger, wie die politischen Verbände über das Kopftuch sprechen. Das heißt, dass das Kopftuch nicht mehr so eine normative Herausforderung in Österreich, vielmehr eine politische Debatte. Daher reden wir nicht darüber, ob das Kopftuch religiös begründet ist oder nicht, sondern vielmehr, wie die politischen Verbände einfach Kopftuch als Symbol des Islam einfach hervorheben und darüber ewig diskutieren. Wir haben nicht nur in Österreich, in der Welt überhaupt, haben die politischen Organisationen oder Islamisten zwei Themen, die eigentlich ihre Debatten einfach sehr aktiv dominieren. Wichtiges Thema ist Israel und dann vielleicht viel wichtiger ist das Kopftuch. Das Kopftuch ist nicht mehr so eine religiöse Debatte in der islamischen Welt, aber auch hier in Europa vielmehr als eine politische Diskussion, wie die Muslime mit welchen Argumenten ihre politischen Ziele durchsetzen können. Leider in Österreich ist das auch nichts anderes. Das heißt, dass wir nur über diese politischen Wünsche diskutieren, weniger als über die Normativität des Kopftuches.
Dann blicken wir zur Ist-Situation auch noch kurz in die Schweiz, wo ich sagen muss, aus Österreich habe ich überhaupt keinen Einblick, wie der Stellenwert des Islam dort ist. Historisch hat mich aber immer interessiert, dass es tatsächlich eine Zeit der Menschheitsgeschichte gab, wo ein Teil der Schweiz sogar islamisch besetzt war. Was ist der Stellenwert des Kopftuchs in der Schweiz?
Also ich beobachte, dass dieser Stellenwert in den letzten 10 Jahren immer größer geworden ist. Sie haben es vorhin angedeutet, es gibt auch Parteien und Organisationen, die jetzt aktiv werden, die jetzt versuchen, das Kopftuch in der Schule zum Beispiel zu verbieten, also den Schülerinnen und Lehrerinnen. Es taucht immer wieder und das eben ein bisschen vermehrt in den letzten paar Jahren das Thema auf, dass irgendwo eine Lehrerin auf ihr Kopftuch beharrt. Also sie geht dann so weit, dass sie auch die Stelle nicht annimmt, dem Kopftuch zuliebe, oder dass jemand alle gerichtlichen Instanzen durchgeht, weil die Tochter das Kopftuch nicht tragen kann. Also es tut sich sehr viel. Das ist mal die Oberfläche, die politische. Es gibt aber mehrere Hinweise darauf, dass hinter dieser Oberfläche vor allem Kreise von Moscheen und Moscheeverbänden aktiv versuchen, das Kopftuch in den öffentlichen Raum zu tragen. Und das sind meistens Männer in den Moscheen. Es ist ihnen sehr wichtig, dass Frauen bzw. Mädchen das Kopftuch im öffentlichen Raum tragen und sie sind bereit, diese Frauen oder Mädchen zu unterstützen, auch finanziell, damit sie es schaffen, das Kopftuch durchzusetzen. Das ist meine Beobachtung, nicht nur jetzt in der Schweiz, übrigens läuft das in Frankreich auch so. Und darum ist es überhaupt zum Thema geworden, weil seitens der Islamverbände ist ein politischer Druck da, sich für das Kopftuch einzusetzen. Und darum auch die Gegenreaktionen oder die Debatten in den Medien.
Es gibt in unserer Gesellschaft Menschen, die sich als besonders tolerant verstehen und die argumentieren dahingehend, dass das Kopftuch ja nur ein harmloses religiöses Symbol wäre, vergleichbar mit dem Kreuz im Christentum und man ihnen das belassen müsse. Jetzt haben wir einleitend schon gehört von der Frau Professor Schröter, dass das nicht so einfach ist und dass es auch im Islam stark umstritten ist, ob dieses Kopftuch überhaupt ein religiöses Symbol ist. Vielleicht könnten Sie uns das nochmal näher ausführen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich empfehle zurzeit mal einen Blick in den Iran zu werfen. Dort kämpfen seit vielen, vielen Jahren Frauen darum, dass sie ihr Haar frei zeigen dürfen, dass sie sich nicht den rigorosen Bekleidungsvorschriften des Mullah-Regimes unterwerfen müssen. Und das Regime reagiert so, wie wir das kennen, mit maximaler Repression, mit Unterdrückung, mit Verhaftung, mit Folter, mit Mord. Das heißt, das islamische Kopftuch wird in der Islamischen Republik Iran mit maximaler Repression durchgesetzt. Dieses Symbol ist der Islamischen Republik so extrem wichtig, dass sie dafür Aufstände riskieren. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen in die jüngere Geschichte in der islamisch geprägten Welt seit dem frühen 20. Jahrhundert, dann sehen wir, dass sich um das Kopftuch herum als Kopftuch, als Symbol eines sehr repressiven, politisierten, frauenfeindlichen Islam, dass sich um dieses Symbol wirklich ganz energische Debatten entzündet haben, dass es einen regelrechten Kulturkampf gibt, würde ich heute sagen. Ein Kulturkampf, der die islamisch geprägte Welt im Griff hält. Und mal haben diejenigen die Oberhand, die das Kopftuch ganz ablehnen, die es zum Teil sogar verbieten. Also in der Vergangenheit war das Atatürk. Es war auch der Schah im Iran, der das islamische Kopftuch verboten hatte. Verboten hatte auch deshalb, weil Frauen, die es abgezogen haben, angegriffen worden sind in der Öffentlichkeit von islamischen Fundamentalisten. Also es geht meistens darum, entweder ja oder nein, ein Mittelweg gibt es kaum. Also dieser Kampf um das islamische Kopftuch ist eben ein grundsätzlicher Kampf darum, welche Rolle soll der Islam in der Gesellschaft spielen? Ist er sozusagen die Quelle alles Normativen bis hin zur Politik? Oder ist er einfach eine Religion, der man anhängen kann oder nicht? Und diejenigen, die das Kopftuch befürworten, und da hat Erdan Aslan absolut recht, möchten, dass der Islam auch die Quelle der Politik ist, lehnen eine Trennung zwischen Politik und Religion ab. Und wenn man das mal herunterbrechen möchte, dann kann man sagen, dass das politische Akteure sind, die die Gesellschaft normativ zurück ins 7. Jahrhundert bringen wollen. Unter Ausschaltung aller Freiheitsrechte, die mittlerweile auf Weltmaßstab als gut und richtig gelten, Menschenrechte, Frauenrechte, Rechte für Homosexuelle, Säkularität, Demokratie, Volkssouveränität, alle diese Dinge werden in Frage gestellt von diesem rückwärtsgewandten, politisierten Islam, dessen Symbol ganz klar das Kopftuch ist. Und wir können überall sehen, wo muslimisch geprägte Gesellschaften, wo sie unter den Einfluss von islamistischen Hardlinern geraten, also wo sie quasi sich in Richtung eines eher autoritären religiösen Regimes entwickeln, dort nimmt immer die Anzahl der Frauen mit Kopftüchern zu. Und zwar ganz unübersehbar. Ich habe das beispielsweise in Indonesien erlebt. Indonesien galt ja immer als Land des lächelnden Islam, eines sehr moderaten Islam. Und dieser Islam ist Ende des 20. Jahrhunderts unter den Einfluss von Hardlinern, vor allem aus Saudi-Arabien, geraten. Und das hat eine Bewegung ausgelöst, die diesen lächelnden Islam mittlerweile zu einem sehr strengen, repressiven Islam gemacht hat, die ganze Gesellschaft in eine sehr ungute Richtung entwickelt hat. Und das lief immer vom ersten Tag an parallel mit großen Kampagnen, dass Frauen und auch Mädchen sich verschleiern mögen als Ausdruck ihrer Unterwerfung unter den Islam, als Ausdruck ihrer Religiosität, ihrer Ehrbarkeit auch. Und das hatte großen Erfolg. Das hatte Erfolg, weil der Druck auf Frauen und Mädchen plötzlich enorm gestiegen ist. Und um nicht angefeindet zu werden oder sogar angegriffen zu werden, in der Öffentlichkeit haben sich immer mehr Frauen verschleiert. Und mittlerweile sind sogar Teile des Staates so weit, dass sie diese islamistischen Doktrinen aufgenommen haben und dass sich Frauen beispielsweise, wenn sie sich um ein öffentliches Amt bewerben, dass sie das nicht mehr machen können, wenn sie nicht verschleiert sind. In einer Provinz in Aceh im Nordwesten ist es sogar so, dass Frauen verhaftet werden, wenn sie kein Kopftuch aufziehen. Und daran sehen wir einfach, Dieses Kopftuch ist nicht einfach ein modisches Accessoire, wie bei uns einige Vertreter einer kulturrelativistischen Linken glauben, sondern das Kopftuch ist ein ganz starkes Symbol und in der islamischen Welt besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass es das Symbol eines rückwärtsgewandten, repressiven, autoritären und in Teilen sogar faschistoiden Islam ist.
Herr Aslan, Sie haben es auch schon angedeutet, das Kopftuch ist ein politisches Symbol, haben wir jetzt gerade auch wieder gehört. Was will man damit primär zeigen? Es gibt ja kritische Stimmen, die sagen, es geht auch um die Diskreditierung nicht-islamischer Frauen, dass man zeigt, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu. Gleichzeitig ist so ein Kopftuch natürlich auch eine Gelegenheit zu zeigen, wie stark man schon ist in einer Gesellschaft, also die Zahlenstärke der islamisch Gläubigen zu zeigen. Wie würden Sie das einordnen?
Wir haben insgesamt in der islamischen Welt, auch in Europa, ein Problem, dass männlich geprägte islamische Strukturen durch die Frauen sich einfach in der Öffentlichkeit zeigen. Das heißt, dass die Frau nicht sich selbst, sondern auch männliche Herrschaft in der Öffentlichkeit präsentiert. Daher müssen die Frauen eigentlich viel mehr verkraften als die Männer. Das heißt, dass die Frauen einfach ein Instrument männlichen Herrschaftsverhältnissen geworden. Das hat man in der islamischen Welt ewig debattiert. Zum Beispiel Frau Schröter hat Türkei angesprochen. Dort hat man sehr lange, sogar europäische Gerichte, sich damit auseinandergesetzt, ob Kopftuch an den öffentlichen Schulen erlaubt ist oder nicht. Ähnliche Debatte kennen wir aus Algerien, aus Tunesien und auch in anderen islamischen Ländern. Wir haben immer noch Tadschikistan, dort ist das Kopftuchverbot geltend, das sehen wir in Europa, auch Kosovo, dass an den öffentlichen Schulen muslimische Schüler kein Kopftuch tragen dürfen. Das heißt, dass Debatte über das Kopftuch ein ewiges Thema auch in den islamischen Ländern ist. Aus diesem Grund haben die Islamisten daraus einen Kampfbegriff gemacht, wie Antisemitismus, wie Kampf gegen Israel. Verteidigung des Kopftuches ist ein Symbol des muslimischen Widerstandes geworden. Das heißt, dass man wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, wir diskutieren nicht mehr, ob Kopftuch islamisch begründet ist, sondern vielmehr, wie wir durch das Kopftuch einfach politischen Interessen durchsetzen können oder nicht. Wenn die Islamisten das Kopftuch durchsetzen, dann kommen natürlich weitere Forderungen in der Gesellschaft. Dann werden wir natürlich nach dem Kopftuch so Gebetseinrichtungen an den öffentlichen Schulen, dann kommt Ramadan, dann kommen Feste. Das heißt, das Kopftuch ist einfach ein Anfang, aber kein Ende der islamistischen Forderungen an den öffentlichen Schulen. Auf der anderen Seite kennen wir zahlreiche Studien aus den islamischen Ländern, aber auch Europa. An solchen Forschungsprojekten haben wir auch teilweise teilgenommen. Die muslimischen Frauen, die Kopftuch tragen, haben unterschiedliche Interessen. Einmal, über 50% tragen die muslimischen Frauen Kopftuch nicht freiwillig. Da sind wirklich zahlreiche empirische Forschungen aus Ägypten, aus der Türkei. Teilweise, was wir auch in Österreich machen, wissen wir, dass überwiegende Teil der muslimischen Frauen das Kopftuch nicht freiwillig tragen. Das ist einfach Zwang der Eltern, Zwang der Verwandtschaft, Zwang der Community. Diese Frauen werden froh sein, wenn sie einfach ein Verbot an den öffentlichen Schulen haben, dass sie in Freiheit ihre Kopftücher ablegen können. Das ist ein Teil. Ein wichtiger Teil wiederum sind Frauen, die aus normativen Gründen, das heißt normative Zwänge, das heißt, wenn du das Kopftuch nicht trägst, kommt die in die Hölle und deine Eltern werden in die Hölle kommen. Wir kennen einen Fall, ein junges Mädchen will ihr Kopftuch noch nicht mal im Bett ablegen, weil ein Religionslehrer ihr gesagt hat, wenn du dein Kopftuch nicht mehr trägst, werden sogar deine Eltern neben dir auch in die Hölle kommen. Das ist eine Situation. Das heißt, das ist kein physischer Zwang, sondern ein normativer Zwang. Das ist eine, sag mal, theologisch begründete Höllenzwang. Das ist auch eine weitere Gruppe. Das macht so circa 30%. Und 20% der muslimischen Frauen circa tragen das Kopftuch aus Identitätsgründen. Das ist weder so religiös noch normativ. Das ist so eine Identitätsmarke der muslimischen Frauen geworden. Das heißt, dass sie in der Migration vor allem dadurch ihre Identität zum Ausdruck bringen. Das ist auch eine weitere Realität. Und sie wollen auch dadurch ihre Eltern stolz machen. Das heißt, aus Frauenperspektiven haben wir verschiedene Gründe, warum sie das Kopf tragen. Aber aus Herrschaftsverhältnissen müssen wir auch sagen, dass die männlich geprägte islamische Welt die Frau für verschiedene Interessen einfach instrumentalisieren. Dadurch versuchen sie ihre politischen Interessen und legitimieren. Dadurch versuchen sie natürlich, muslimische Menschen für ihre politischen Zwecke zu mobilisieren. Wir haben zwei Mobilisierungsfaktoren in der islamischen Welt, wie ich immer sage. Einmal das Kopftuch, dadurch können sie Millionen mobilisieren. Der zweite natürlich Mobilitätsfaktor ist Israel. Wir haben während des Gaza-Krieges gesehen, dass sie durch Israel Millionen von Menschen mobilisieren können. Obwohl wir in der islamischen Welt, zum Beispiel in Sudan, in anderen Teilen der islamischen Welt, in Kurdistan, schlimmere Situationen haben, aber durch Kurden oder durch Sudanesen können sie Millionen nicht mobilisieren, obwohl sie auch Muslime sind. Aber dabei spielt Israel wichtigere Rolle.
Dann stelle ich die Frage in die Schweiz zur Frau Keller-Messali. Wie tolerant sind eigentlich die Schweizer in der Kopftuchfrage? Es gibt ja auch das Gefühl der autochthonen Gesellschaft, fremd im eigenen Land zu sein, einen Verlust der eigenen Kultur zu erleben. Und das wird oft auch damit begründet, dass man eben immer mehr und mehr Kopftücher im öffentlichen Raum sieht und dann natürlich auch in den Schulen, in Geschäften, in Behörden. Wie gehen die Schweizer mit dieser Frage um?
Also grundsätzlich ist der Durchschnittsschweizer eigentlich sehr tolerant. Und gerade in dieser Frage des politischen Islams, der darauf aus ist, den öffentlichen Raum zu seinen Gunsten zu gestalten, ist das verheerend. Weil, das ist meine Beobachtung, viele haben das Gefühl, das sei einfach ein religiöses Zeichen, dieses Kopftuch, und man habe es zu tolerieren, so wie man bei anderen Religionen auch gewisse Erscheinungsformen toleriert. Leider findet keine wirklich vertiefte Debatte statt, auch um das Thema, was ist eigentlich der Islam? Weil wenn man diese Debatte führen würde, würde man auch merken, dass der Islam nicht vergleichbar ist mit den anderen monotheistischen Religionen, deshalb, weil er eben keine Trennung zwischen Politik und Religion kennt. Also der Islam ist von Anfang an, seit dem 7. Jahrhundert, leider auch ein politisches Programm. Und das hat sich einfach über die Jahrhunderte so gehalten. Und darum auch diese Auswüchse, also diese politischen Forderungen in Form von Religion. Und wahrscheinlich können wir das Problem erst lösen, wenn wir eben diese Trennung zwischen Politik und Religion irgendwann mal, wir werden das nicht mehr erleben wahrscheinlich, aber wenn man diese Trennung würde zustande bringen. Und ich würde auch sagen, das hat Frau Schröter gesagt, es findet tatsächlich ein Kulturkampf innerhalb der islamischen Welt statt und innerhalb jeder muslimisch geprägten Gesellschaft. Es gibt Kräfte, die Modernisten, die das Kopftuch total ablehnen, und dann gibt es eben Kräfte, die zum 7. Jahrhundert zurück wollen. Und die haben aber ein politisches Ziel und nicht so sehr ein religiöses. Es gibt sogar Theologen oder Autoren oder Islamwissenschaftler, wie zum Beispiel der tunesische Autor Mohammed Talbi, selig, der hat ein Buch darüber geschrieben, dass das Kopftuch nichts mit Religion zu tun hat und dass man die Religiosität nicht an einem Kopftuch festmachen kann. Das zeigt einfach auch, dass dieses Kopftuch nicht einfach ein Kleidungsstück ist, was viele behaupten, sondern das Kopftuch organisiert eigentlich eine strukturelle Asymmetrie zwischen den Geschlechtern. Also den Frauen obliegt es quasi, die Moral zu hüten und das Begehren der Männer quasi im Zaum zu halten. Ja, es ist ein Herrschaftssystem, wie Herr Eslan gesagt hat, ein patriarchalisches, das wirklich im Zentrum seiner Forderungen den Körper der Frau hat. Und in Bezug auf den Körper der Frau haben alle patriarchalischen Systeme, und dazu zähle ich auch den Islam, haben einfach das in ihrem Programm. Und das wird einfach zu wenig bedacht. Auch dieser Punkt mit Freiwilligkeit, es wurde auch schon gesagt von Herrn Aslan, man kann nicht von Freiwilligkeit reden, wenn Zwänge da sind, also moralische Zwänge oder Zwänge aus der Community, aus der Familie etc. Selbst wenn eine Frau sagt, sie trage das freiwillig, kann man das nicht eins zu eins übernehmen, weil es gibt ein soziales Klima, das Zwang ausübt, das Drohungen ausspricht, das einfach moralisch so viel Druck macht, dass eben eine junge Frau eigentlich keine Möglichkeit hat, Nein zu sagen. Weil wenn sie Nein sagt, droht ihr Liebesentzug, droht ihr Repression und eine Art Psychoterror. Und die muslimischen Frauen, die das Kopftuch ablehnen oder es nicht tragen wollen, das sind quasi die Huren, und die mit dem Kopftuch sind die Heiligen. Und da muss man arbeiten. Ich finde es absolut richtig, dass man versucht, das Kopftuch an der öffentlichen Schule zu verbieten, weil ich denke, das ist die einzige Möglichkeit für junge, angehende Frauen, ihnen einen Raum zu schaffen, wo sie auch Freiheit leben können und wo sie eben Selbstbestimmung leben können.
Wir haben als Stichwort gehört, konservative Kräfte wollen ein Zurück ins 7. Jahrhundert mit dem Kopftuch. Da drängt sich ein Thema auf, und das ist die Reformierbarkeit oder Nichtreformierbarkeit des Islam. Und das Ganze ist ein Kulturkampf, haben wir heute auch schon gehört. Liebe Frau Schröter, wäre es denn überhaupt möglich, in der heutigen Ausprägung des Islam, dass so viel Reform geschieht, dass sich Frauen wirklich selbst aussuchen dürfen, Kopftuch ja oder nein?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also ich sehe die Herausforderung für westliche Staaten, für europäische Staaten, also auch für die Schweiz, für Österreich und für Deutschland, darin, dass wir endlich verstehen müssen, dass das Kopftuch Teil eines Gesamtpaketes ist. Das bedeutet, dass dieser rückwärtsgewandte repressive Islam auch bei uns Fuß gefasst hat und dass da mächtige, gut vernetzte, finanzstarke Akteure am Werk sind, die versuchen, diesen Islam weiter durchzusetzen. Und da ist das Kopftuch eben nur ein Teil davon. Andere Teile, mit denen wir es zu tun haben, betreffen beispielsweise die Einrichtung von Gebetsräumen am Arbeitsplatz oder in der Schule, in der Universität, die Halalisierung des öffentlichen Raumes, das haben wir auch in den Schulen schon, dass beispielsweise auf Schweinefleisch verzichtet wird. Oder in Deutschland gab es jetzt Debatten um Schulen, die tatsächlich das Essen, also wenn es Fleisch betrifft, von einem halal-zertifizierten Metzger nur noch beziehen. Das betrifft aber auch den öffentlichen hörbaren Gebetsruf, die Höhe von Minaretten. Also alles das, was auf der Agenda eines stark politisierten Islam steht, das wird so Schritt für Schritt in unseren Gesellschaften vorgetragen, immer mit dem Verweis darauf, dass das ja Teil der Religionsfreiheit ist, dass die Muslime das zu ihrer religiösen Ausübung bedürfen. Und dann stößt man natürlich meistens auf ein Gegenüber, das tolerant ist, das vielleicht ein bisschen befremdet ist auf den ersten Blick, aber dann sagt, na ja, gut, wir gestatten allen religiösen Menschen ja ihre religiösen Praxen auch durchzuführen, die bedrohen uns ja nicht, und das ist aber falsch, ja. Falsch ist es, und das weiß man eben auch aus Reden, aus Schriften, aus Programmen von islamistischen Akteuren, wie beispielsweise der Muslimbruderschaft, dass damit ein weiteres Vorhaben verbunden ist, nämlich das Vorhaben, ihre Ideologie normativ auch im Westen zu verankern, mit dem Ziel, wie realistisch man das auch halten mag oder unrealistisch, letztendlich die gesamte Welt unter einen rigiden Islam zu unterwerfen. Das habe ihn angeblich Gott aufgetragen. Und da, glaube ich, sind westliche Gesellschaften gefordert jetzt, weil sich diese Akteure sehr, sehr sicher sind, dass sie sich durchsetzen werden, da Stoppschilder aufzustellen. Und eines der Stoppschilder kann sein, dass man die Kopftücher für religionsunmündige Mädchen an Schulen verbietet. Aber meiner Meinung nach müsste es definitiv weitergehen. Wir müssen diese ganzen islamistischen Sonderregelungen zurückweisen. Also das heißt Gebetsräume, das heißt keine Klassenarbeiten mehr während des Ramadans, das heißt Geschlechtertrennung im Sport- und Schwimmunterricht. All diese Dinge müssen wir endgültig stoppen, weil das ist gegen die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gerichtet, gegen das Selbstbestimmungsrecht von Mädchen gerichtet. Und das sind ausschließlich Symbole des politisierten Islam, der unsere Gesellschaften in der Tat bedroht. Also diese Bedrohung muss man auch wahrnehmen. Die ersten Opfer sind muslimische Frauen und Mädchen. Die zweiten Opfer sind nicht muslimische Frauen und Mädchen. Und so geht das dann weiter. Also wenn wir uns anschauen wollen, wie tatsächlich ein politisierter, rückwärtsgewandter Islam in der Praxis, auch in der politischen Praxis aussieht, dann brauchen wir bloß außerhalb Europas zu schauen. Nicht nur in den Iran, auch nach Afghanistan oder Herrschaftsgebiete, die von islamistischen Milizen erobert worden sind. Da ist keine Spur mehr von Menschenrechten. Und das haben viele Menschen hier nicht verstanden. Man glaubt immer noch, naja, es ist eine Minderheit, der man Rechte geben muss, weil wir diskriminierungsfrei sein wollen. Aber nein, es geht nicht um Diskriminierungsfreiheit. Es geht letztendlich darum, dass hier Akteure eines totalitären Systems am Werk sind.
Wir sollten uns natürlich jetzt der Frage widmen, was kann die Gesellschaft dagegen tun? Und da würde ich jetzt wirklich ganz konkret nach Österreich schauen wollen, wo ja ein Kopftuchverbot beschlossen wurde als erster Schritt. Ist das in dieser Form sinnvoll? Ist es durchsetzbar? Was kann es bewirken?
Das ist in Österreich eine Rechtsfrage. Vor 5 Jahren haben wir auch versucht, leider gescheitert. Jetzt muss man sehen, wie diese Rechtsfrage geregelt wird. Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich hat das öffentlich gemacht, dass sie dagegen etwas unternehmen werden. Dann werden wir in den kommenden 2-3 Jahren sehen, wie unser Verfassungsgericht diesbezüglich eine Entscheidung trifft. Aber die Gefahr besteht, dass dieses Gesetz wieder einfach scheitert. Das müssen wir warten. Aber 2 Sachen wollte ich auch korrigieren. Islam war am Anfang ja nicht politisch. Das Islam war genau wie die anderen sakralen Dynastien in der islamischen Geschichte. Islam wurde sehr stark in den letzten 100 Jahren, einfach vor allem durch die Muslimbruderschaft, politisiert. Kopftuch im 7. Jahrhundert war noch nicht mal so ein Thema wie im 21. Kopftuch ist erst in den letzten 100 Jahren ein Thema für die Muslime geworden. Das muss man auch sagen. Islam ist, was die Muslime daraus machen. Die Muslime waren viel aufgeklärter im 10. Jahrhundert als im 21. Jahrhundert in Österreich. Das heißt, es ist wichtig, was die Muslime daraus machen. Islam ist nicht fertig. Islam ist ein Prozess. Diesen Prozess müssen wir einfach mit einer geistigen Reife gestalten. Wenn wir auch das Kopftuchproblem lösen, Frau Schröter hat teilweise diese Frage beantwortet. Wir haben hier islamistische Strukturen, die für die Zukunft von Europa eine Gefahr darstellen. Wir müssen zunächst diese Gefahr zur Kenntnis nehmen, weil das Kopftuch nur ein Teil dieser gefährlichen Entwicklung ist, aber nicht alles. Wir haben in Europa eine Situation, dass wir Islamismus nicht mehr importieren, sondern mehr exportieren. Alle islamistischen Organisationen haben bessere Infrastrukturen in Europa als ihre Herkunftsländer. Wenn wir aber Miligürisch betrachten, Miligürisch ist in Europa besser organisiert als in der Türkei. Muslimbruderschaft hat überhaupt keine Chance in Nordafrika oder in Saudi-Arabien oder in anderen islamischen Ländern. Aber Muslimbruderschaft hat professionelle Strukturen in England, in Deutschland und auch in Österreich, in anderen europäischen Staaten. Die Hintergründe sind vielfältig. Manchmal frage ich mich, Verfassungsschutz hat Miligürisch über 30 Jahre beobachtet, nichts gefunden. Das ist etwas Merkwürdiges. Das ist eine, warum Europa für die islamistischen Organisationen ein Zuhause geworden ist. Da sind viele offene Fragen. Das ist nicht nur einfach Erfolg der islamistischen Organisationen, sondern eine gewisse sicherheitspolitische Schwäche der europäischen Staaten, warum wir diese Entwicklung, die wir sehen, zur Kenntnis nehmen, dulden. In der Schweiz hat Muslimbruderschaft ihre wichtigsten Männer und Damen, das weiß man, in welcher Moschee sie sind, wo ihre Aktivitäten stattfinden, und Relief zum Beispiel, eine Hilfsorganisation. Mhm. Jeder weiß, dass diese Organisation ein Teil der Muslimbruderschaft ist. Das wissen wir. Hassana, eine Hilfsorganisation der Familie Gürsch, wir wissen, was diese Organisation diesen Geldern in den islamischen Ländern anstellt, wie Hamas gefördert wird. Wir wissen in Österreich, das ist nicht nur Vermutung, dass Hamas hier sichtbare Infrastruktur hat, sogar Waffen für die islamischen Staaten organisiert. Das wissen wir auch. Wir wissen auch, dass Muslimbruderschaft sogar Männer beim Verfassungsschutz in Österreich hat. Mhm. Das haben wir auch festgestellt. Wir wissen nicht, wie viel. Von einem wissen wir noch. Das heißt, dass wir einfach über das Koptuch sprechen, aber Gefahr ist viel größer als das Koptuch selbst. Daher denke ich mir, ein Koptuchverbot in Österreich könnte eine Chance sein, aber dadurch haben wir das Problem überhaupt nicht gelöst. Das ist einfach ein geringer Teil der großen Gefahr hier in Europa. Da müssen wir viel mehr ansetzen und die europäischen Werte, säkulare Werte irgendwie gegen diese Gefahr mit guten präventiven Maßnahmen verteidigen können.
Jetzt ist das Kopftuch im Grunde genommen die geringste Möglichkeit, Frauen im Islam zu verschleiern. Es gibt noch weitere Stufen bis zur Totalverhüllung, wie wir sie in Afghanistan sehen. In Afghanistan ist man jetzt extrem weit gegangen. Mittlerweile werden ja Mädchen und Frauen auch komplett vom Bildungssystem ausgeschlossen. Also im radikalen oder im konservativen Islam gibt es noch viele Abstufungen, die wir sehen könnten. Wie sieht es mit weiteren Verschleierungsformen beispielsweise in der Schweiz aus? Sind die dort verboten? Gibt es da Initiativen dagegen?
Ja, also wir haben vor ein paar Jahren eine Volksabstimmung gehabt mit dem Titel Verhüllungsverbot. Das hat sich nicht nur gegen die Verhüllung von Chaoten an Demonstrationen gewendet, sondern auch gegen den sogenannten Niqab. Das ist eine Form, sich das Gesicht zu verhüllen, wo dann nur die Augen sichtbar sind. Und das ist jetzt verboten, ja. Es gibt natürlich immer wieder Frauen aus konservativen muslimischen Ländern, die hier als Touristen spazieren und die dieses Verbot umgehen, indem sie einfach eine Maske tragen, ja. Also eine Grippemaske. Aber im Großen und Ganzen ist es überhaupt kein Problem mit der Umsetzung dieses Verbots, und das gilt. Also man macht sich strafbar, wenn man sich das Gesicht verhüllt. Natürlich sind diese extremen Formen eigentlich selten anzutreffen. Meistens sind es konvertierte Frauen, also ehemalige Christinnen, die zum Islam gefunden haben, die sich dann so verhüllen, um wirklich aufzufallen. Ja, das ist eigentlich die Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass die meisten, sagen wir mal so, normal herumlaufen. Das heißt, dass man das Gesicht sieht. Ich möchte bei dieser Gelegenheit einfach sagen, was nicht unbedingt schweiztypisch ist. Es geht letztlich um den Körper der Frau. Und dieser Körper ist im Islam definiert als Aura. Das ist ein arabisches Wort. Das heißt, es ist ein Körper, der demjenigen des Mannes unterlegen ist, der weniger wert ist, für den sich die Frau schämen soll. Und darum ist eigentlich diese Idee der totalen Verhüllung dieses Körpers. Also ja, keine Formen zeigen, das sehen wir manchmal auf der Straße. Das Haar unbedingt zudecken, das hat damit zu tun, es besteht keine Wertschätzung des weiblichen Körpers. im islamischen Denken heutzutage. Ich sage ganz bewusst heutzutage, weil es war, das stimmt, einmal anders. Das ist einfach der Kern der Problematik. Was ist los mit dem weiblichen Körper? Warum ist er zum Problem geworden? Warum ist er zum Hauptproblem in einer patriarchalen Gesellschaft? Und warum haben denn die Männer so Mühe mit dem Körper einer Frau? Das ist eigentlich die Herzfrage, ja.
Es gibt ja auch eine Perspektive in der westlichen Kritik, wo man sich fragt, wie schwach Männer eigentlich sein müssen, wenn sie Frauen aus dem Bild der Öffentlichkeit völlig entfernen wollen. Mhm. Wie sieht's mit der Totalverhüllung in Österreich aus, Herr Aslan?
Gesichtsschleier, Niqab ist in Österreich auch verboten, aber das ist auch möglich, dass die Frauen damit umgehen, zum Beispiel mit einer Gesichtsmaske. Aber die Stellung der Frau wird natürlich durch das Kopftuchverbot oder weitere Einschränkungen aus, sage ich mal, rechtlicher Seite nicht besser. Das ist in erster Linie eine Aufgabe für die muslimische Community, für die muslimische Imame, muslimische Seelsorgerinnen, islamische Religionslehrerinnen an den öffentlichen Schulen, Moscheeakteurinnen, die in vielen Moscheegemeinden aktiv sind, auch natürlich Gemeindearbeit, die muslimische Familien. Das heißt, dass man durch solche Maßnahmen das eigentliche Problem nicht lösen kann. Das Problem ist viel größer, als wir uns einfach als Außenstehende vorstellen. Aus diesem Grund glaube ich nicht, dass man durch das Verbot das eigentliche Problem löst. Dadurch kann man Akzente setzen, vielleicht eine innerislamische einfach Debatte anstoßen, dass man einfach an weiteren Maßnahmen denkt, wie wir die muslimische Community mitnehmen können, wie wir auf die Verhältnisse in den muslimischen Communities, die Politik, die Bildungsinstitutionen aufmerksam machen. Ich glaube nicht, dass wir durch das Kopftuchverbot den Einfluss der islamistischen Organisationen irgendwie einschränken können. Das kann auch natürlich sein, dass man denen mehr Argumente liefert, dass sie ihre Mitglieder gegen das Kopftuchverbot stärker mobilisieren können. Das erwarten wir auch. Und da braucht man wirklich breit angelegte einfach Maßnahmen, wie man den Islamismus in Europa bekämpft. Aus diesem Grund denke ich persönlich auch mit meinen Möglichkeiten, mehr einfach muslimische Menschen einfach dazu gewinnen, dass man einfach das Problem innergemeinschaftlich aktiver einfach debattiert und nach Lösungen sucht, dass die muslimische Frau nicht mehr unterdrückt wird. Dafür brauchen wir mehr Menschen, um die Stellung der Frau in der islamischen Community ordentlich, sachlich debattieren zu dürfen.
Frau Schröter, hat man im Islam Angst vor der Schönheit der Frau? Es gibt ja noch viel mehr andere Verschleierungsmöglichkeiten. Bekannt ist vielleicht der Hijab, es gibt den Niqab, es gibt die Burka, es gibt den Chador und noch viele andere, natürlich je nach Gesellschaft. Was ist da los und wie geht man in Deutschland jetzt mit der Totalverhüllung um?
Also zunächst mal würde ich widersprechen, es geht überhaupt nicht um Angst, es geht um Kontrolle. Also die Schönheit der Frauen, die steht hoch im Kurs, ja, aber die soll kontrolliert werden. Nur der Ehemann soll über sie verfügen. Und niemand anders soll eine Frau sehen. Eine Frau sei wie eine Perle in der Muschel, wird immer wieder gesagt. Man stellt auch eine Perle ja nicht öffentlich aus, dass jemand zugreifen kann. Also das ist diese patriarchalische Sichtweise, die sich dahinter verbirgt. Nur der Ehemann hat Kontrolle über die Frau. Der Ehemann, der im Übrigen bis zu 4 Frauen heiraten darf. Also es ist einfach ein patriarchalisches Konzept, das da zum Tragen kommt. Und Sie haben völlig recht, ja, es geht nicht nur ums Kopftuch, sondern es gibt so eine gestaffelte Verschleierungsethik. Und wenn ich mir anschaue, wie im Internet debattiert wird über beispielsweise den Niqab, über die Komplettverschleierung, dann erleben wir da eine Fetischisierung der Verhüllung, ja, ein absoluter Fetisch, der von Frauen auch so vorangetrieben wird mit Begriffen wie Reinheit, Gottgefälligkeit. Also da gibt es einen Reinheitswettbewerb. Wer ist die Reinste? Wer ist die Unterwürfigste? Wer gefällt Gott am allermeisten? Und das zeigt sich dann an der Verhüllung und besonders natürlich am Gesichtsschleier. Und es gibt auch, wenn man sich diese islamistische Werbung anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Fotos, in denen schon ganz kleine Mädchen, ja sogar schon Säuglinge verschleiert werden, zum Teil schon mit Gesichtsschleier abgebildet werden. Und jetzt schaue ich mir an, wie wird das denn in Deutschland reflektiert? Und da muss ich sagen, gar nicht. Also dieser Fetischisierung von Verschleierung wird eine Folklorisierung der Verschleierung entgegengesetzt. Viele Menschen im Kultur- und Bildungsbereich sind der Meinung, ja, das sind eben Sitten, die man akzeptieren kann. Der eine trägt einen Dirndl, der andere trägt einen Niqab. Das sei doch in etwa das Gleiche. Es gab 2019 eine Ausstellung in Frankfurt. Da ging es um Modest Fashion, also um eine bescheidene Mode. Und da verbarg sich dann hinter die Verschleierung von Frauen, vollkommen unkritisch präsentiert, als ob es tatsächlich um ein Modeaccessoire geht, das wir bewundern können, weil die Schleier ja auch manchmal so schön sind. Es gab in Köln im gleichen Jahr übrigens eine Niqab-Ausstellung von Islamistinnen, die beworben wurde, auch von der Stadt, wo es Diskussionen gab. Da waren Wissenschaftlerinnen eingeladen. Und dann diskutiert man so etwas unter dem Aspekt der Selbstbestimmung der muslimischen Frau, sich verschleiern zu dürfen. Also eine vollkommene Fehleinschätzung dessen, was diese Verschleierung eigentlich bedeutet, nämlich Kontrolle, Reglementierung, Einschränkung der Freiheitsrechte der Frauen. Und im Westen erscheint es dann plötzlich als eine neue, irgendwie hippe, vielleicht sogar feministische Ermächtigung, eine neue Emanzipationsbewegung gegen die westliche Gesellschaft. Die muslimische Frau kämpft für ihren Niqab. Also es nimmt ganz abstruse Züge an mittlerweile. Wir haben auch immer wieder Vorstöße von Niqab-tragenden Frauen, das Gesicht zu verschleiern beim Autofahren, bei einer amtlichen Betätigung als Schülerin in der Schule, als Studentin in der Universität. Das wird in der Regel untersagt. Also das ist bei uns nicht erlaubt. Aber der Niqab an sich ist erlaubt. Die Vollverschleierung ist erlaubt. Ich lebe selbst in einem sehr multikulturellen, urbanen Viertel. Ich erlebe, dass nicht nur immer mehr Frauen Kopftücher tragen und dass die Respektlosigkeit auf der Straße gegenüber Frauen, die kein Kopftuch tragen, zunimmt. Also bis dahin, dass man von Gruppen von Männern dann vom Bürgersteig gedrängt wird. Sondern ich erlebe auch immer mehr Frauen, die das Gesicht verschleiern. Ja, und das war eben vor 10 Jahren nicht der Fall. Aber jetzt ist das tatsächlich gehäuft und damit möchte man ein Statement machen. Ja, damit möchte man zeigen, ich bin die Reine, ich bin die vorbildliche Muslimin, ich gefalle Gott und die anderen eben nicht.
Es gibt ja das Argument, der Islam bringt Vielfalt in unsere Gesellschaft. Ich persönlich kann diese Vielfalt nicht erkennen, wenn alle Frauen unter Tüchern verborgen werden und die Männer im Grunde genommen alle gleich aussehen. In meiner Heimatstadt Linz ist es zum Beispiel so, dass seit 2 Jahren der meistvergebene Vorname für neugeborene Männer Mohammed in verschiedenen Ausprägungen ist. Auch das finde ich nicht besonders vielfältig. Ich lade Sie jetzt ein zu einer ganz kurzen, knackigen Abschlussrunde. Geben Sie uns so kompakt wie möglich eine Idee mit auf den Weg, wie soll unsere westliche Gesellschaft der zunehmenden Islamisierung begegnen?
Man muss auf das Vokabular achten. Die Islamisten sind Profis in der Anwendung von einem ganz bestimmten Vokabular. Zum Beispiel sprechen sie immer im Rahmen ihrer Forderungen von Muslimen, von der muslimischen Bevölkerung. Aber eigentlich reden sie ja nicht im Namen der großen Mehrheit der laizistischen Muslime in Europa, sondern sie sprechen nur für ihren politischen Islam. Und was viele als Fehler dann machen, sie übernehmen dieses Vokabular und sagen, ja, das ist halt so bei Muslimen. Und das ärgert mich wahnsinnig, weil ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann. Das ist das eine. Und das andere, sie reden auch von Vielfalt, ja? Sie reden von Vielfalt und das sollten wir dekonstruieren, weil eigentlich wollen sie vor allem die Frauen alle unter einer Einheit Das ist das Gegenteil von Vielfalt. Und ihnen strebt eine Umma, also eine totalitäre Gemeinschaft vor. Sie wollen alle als Einheit haben. Das ist das Gegenteil von Vielfalt. Und letzter Punkt, ich möchte gerne, dass man auf der Ebene der Politik die laizistischen Muslime mehr unterstützt, dass man ihnen zu Hilfe geht, dass man mit ihnen eine Kraft schafft, um eine Alternative zu haben zu den islamistischen Strukturen in Europa.
Wissen Sie, ich bin seit Monaten oder Jahren immer unter Polizeischutz. Und wir haben so ein Internet, so eine Gegennarrative gegen Islamismus, gegen Extremismus. Hey Imam, wir versuchen in sozialen Medien junge Menschen ansprechen. Ich wurde verfolgt und bei einer Haltestelle haben sie mich einfach meinen Weg blockiert, Videoaufnahmen gemacht. Diese Videos haben sie in islamistischen Kreisen verbreitet, mich bedroht. Ich kann x Beispiele geben. Die haben mich einfach in meinem Leben jeden Tag bedroht, verfolgt. Wir müssen einfach auf diese islamistische Organisationen einfach unsere Behörden aufmerksam machen, deren Sprache, deren Aktivitäten einfach in eine säkulare Sprache einfach übersetzen und zeigen, was die Muslime eigentlich damit meinen. Wenn wir unsere Gesellschaft, unsere Behörden darüber nicht informieren, aufklären, dann werden wir bald Opfer dieser Entwicklung.
Ja, ich möchte einen Wissenschaftler zitieren, Bassam Tibi, syrischstämmig Islamwissenschaftler, der vor über 30 Jahren den Begriff der Leitkultur ins Gespräch gebracht hat. Eine europäische Leitkultur, orientiert an der Aufklärung, an Menschenrechten, an Freiheitsrechten. Diese Leitkultur hat er empfohlen, der Islamisierung entgegenzusetzen. Das ist bis heute nicht passiert. Ja, was passiert ist, ist, dass Kritik am Islamismus als Rassismus, als antimuslimischer Rassismus gilt. Wir haben also eine Fehlentwicklung erlebt. Ich würde sagen, zurück zu Bassam Tibi. Wir brauchen eine europäische Leitkultur. Eine europäische Leitkultur, die sich an den Menschenrechten, an den Freiheitsrechten, an der Aufklärung, an der Vernunft orientiert. Diese europäische Leitkultur muss durchgesetzt werden mit allen Mitteln, die wir haben, mit repressiven Mitteln, aber auch mit argumentativen Mitteln. Es muss eine Nulltoleranz für jede Form des Islamismus geben. Und da sind unsere Gesellschaften gefordert, das tatsächlich auch zu verstehen. Das ist sicherlich noch ein weiter Weg und für diesen Weg braucht es Aufklärung. Man muss all diejenigen unterstützen, die sich einschreiben in dieses neue Projekt der europäischen Aufklärung. Da gehören die liberalen Muslime genauso dazu wie die nicht-muslimischen Kritiker des Islamismus. Wir müssen endlich eine breite Bewegung schaffen, um dieser Form des Extremismus ultimativ Einhalt zu gebieten.
Sie hörten Kontrafunk und das war unsere Sendung Dreiländereck zum Thema Das Kopftuch, wie unsere Gesellschaft mit der islamischen Kopfdeckung umgeht. Ich bedanke mich bei unseren Teilnehmern Frau Professor Susanne Schröter aus Deutschland, Frau Saida Keller-Messali aus der Schweiz und bei Herrn Professor Ednan Aslan aus Österreich. Durch die Sendung führte sie Florian Machl, Vorbereitung und Redaktion Katharina Kleppe, Technik Andreas Horn. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter.